Dein Zuhause bedeutet dir alles. Mit dem richtigen Blick können das auch andere sehen. Kerstin Elpel macht die wahren Werte deiner Immobilie sichtbar. Sie verkauft keine Häuser, sondern ein Zuhause. Kerstin ist Landesdirektorin des Bundesverbandes für Immobilienwirtschaft, DEKRA-zertifizierte Sachverständige, Gründerin des ersten Maklerinstituts Deutschlands. Vor allem aber ist sie Maklerin für Mensch und Immobilie. Für Verkäufer, für Käufer, für die Branche, für dich. Kerstin Elpel ist die Wertsteigerin, der Podcast. Komm rein.
Hallihallo, da sind wir wieder, bedeutet in dem Fall, Kerstin Elpel. Hallo Kerstin.
Hallo.
Mein Name ist Jenny und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder plaudern über die Welt der Immobilien in einer neuen Folge Wertsteigerin. Und Kerstin, heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, was viele Leute gerade extrem umtreibt, möchte ich geradezu sagen, denn es geht ums energetische Sanieren. Wir wollen alle natürlich schauen, dass wir so wenig Heizkosten wie möglich verbrauchen etc. Das ist ja ein Rattenschwanz mit ewiger Länge. Und wir wollen mal so ein bisschen das mit dir als Expertin beleuchten, dieses Thema energetisches Sanieren. Und welche Baumaßnahmen gibt's denn da überhaupt oder was ist da so nötig für energetisches Sanieren?
Ja, genau. Also es ist ja wirklich eine heiße Diskussion momentan und die größte Unsicherheit besteht ja eigentlich darin, wie können wir das überhaupt alle finanziell wuppen. Und eigentlich wird viel nur über Wärmepumpentechnik gesprochen, aber es gibt ja doch eine ganze Menge, was der Energieeffizienz eines Gebäudes zugutekommen kann. Und bloß um Beispiele zu nennen, also Maßnahmen wie zum Beispiel die Dämmung der Fassade und Sonnenschutz, dann Dämmung des Daches, Kellerdecke, natürlich auch Fenster, Erneuerung einer Lüftungsanlage, Erneuerung der Heizung, Photovoltaikanlagen, Solarthermie und letztendlich auch, gerade wenn man neu baut, dass man sich ja vielleicht auch eine energetische Fachplanung und auch Baubegleitung jetzt heutzutage wirklich leisten sollte, weil diese Investitionen zahlen sich ja im Zweifel hinten um ein Vielfaches aus.
Ja, und braucht man ja auch, um Förderung zu bekommen. Ne?
Genau, das ist ja auch eine der großen Themen, dass man da ja auf alle Fälle sich einen Energieberater holen sollte, der wirklich weiß, welche Förderung gibt es, was wird gefördert, wo sind die Anträge einzureichen, was macht überhaupt Sinn. Das ist ja auch noch so eine Sache, nicht alles macht bei jedem Gebäudealter Sinn und diese Investitionen, teilweise kriegt man das ja sogar mitfinanziert, auch diese Kosten, das macht definitiv Sinn.
Und was, glaube ich, auch sehr viel Sinn macht, ist, glaube ich, die Dämmung der Fassade, oder?
Ja, genau. Also es ist auf alle Fälle so, dass wer eine Fassade dämmt, reduziert natürlich den Wärmeverlust eines Gebäudes und verhindert somit natürlich auch das Aufheizen im Sommer. Somit geht es da schon los. Und die Dämmung wird natürlich hier auch nach Gebäudeart oder Baujahresalter entweder von außen am Gebäude aufgebracht, kann aber natürlich auch von innen. Weil gerade bei uns an der Küste zum Beispiel, wir haben ja auch verklinkerte Häuser, da wird natürlich oft von innen gearbeitet oder auch mit der Hohlschichtdämmung. Wo viel Putzhäuser sind, wird natürlich oder mehr Parteienhäuser hat man ja schon oft gesehen, wo diese Platten von außen dran gemacht werden und verputzt werden. Und wenn man jetzt über Sonnenschutz nachdenkt, dann sind das natürlich Außenrollos, Markisen, die natürlich auch den sommerlichen Wärmeschutz dann zusätzlich bieten. Bloß um das mal ganz kurz zu benennen.
Ja, nee, und das mit der Dämmung, das ist auch absolut gerade so mein Thema, das verstehe ich. Wir haben nämlich, bei uns ist der Klinker im Nachhinein angebracht worden und beinhaltet nämlich die Dämmung an zwei Seiten. Genau. Und wir wollen jetzt noch die beiden anderen Seiten und da haben wir nämlich genau das, was du eben gesagt hast, dass wir da eher mit diesen Platten arbeiten
von
würden.
Von außen dann.
Genau, weil das dann so mit verputztem und nur der Klinker dann als Akzent.
Habt ihr eine gemischte Optik sozusagen?
Wir haben
von Putzwand und geklinkerter Wand.
Ganz genau.
Genau so ein Haus habe ich auch und ich werde auch die anderen zwei Seiten wahrscheinlich so machen müssen.
Ja, ja, ja. Genau. Das ist ja momentan so dieses Ding. Man denkt ja auch privat dann, man muss halt. Ja? Irgendwas muss man machen. Ja. Und da ist natürlich auch das Dach so ein Stichwort.
Wenn, ja, genau.
Und ungedämmtes Dach ist ja dann auch nicht sonderlich hilfreich.
Also ich sag mal, gerade aus meiner Erfahrung als Maklerin bei meinen Kunden würde ich schon sagen, dass 60-80% ein nicht zeitgemäß gedämmtes Dach haben. Von gar nicht, wo die Dächer mal in den 70ern gemacht wurden, bis hin privat nachgedämmt, was aber natürlich überhaupt nicht den Standards von heute entspricht. Und es ist halt so, dass zum Beispiel beim Satteldach wird die Dämmung dann zwischen, auf oder auch unter die bestehende Tragkonstruktion, diese Sparren montiert. Beim Flachdach wiederum wird die Dämmschicht in verschiedenen Aufbauarten, die Tragkonstruktion aufgebracht. Also ich zum Beispiel wir haben ein Pultdach, da war die höchste Luftschicht 60 Zentimeter und hinten waren es ja dann nur noch 20 und das wurde jetzt bei mir komplett aufgefüllt und zusätzlich sogar noch mit 20 Zentimetern aufgedämmt.
Ja.
Also von daher, da bin ich zumindest schon mal safe, aber da ist wirklich noch sehr viel Potenzial und ich denke, das ist ja auch eins der Dinge, die die Politik ein bisschen kitzeln will, dass sie sagt, Mensch, wir müssen einfach mal an das Thema ran und ich hoffe, dass da noch ein bisschen Umdenken kommt. Aber gerade bei dem Dach kann man doch sehr viel erreichen. Und wenn man das Dachgeschoss selber nicht wohnlich nutzen will, dann reicht teilweise auch wirklich, dass man die oberste Geschossdecke gut dämmt. Mhm. Und dann kann auch einfach das Dach selbst ungedämmt verbleiben.
Mhm. Ja, nee, da hast du jetzt genau bei mir ins Wespennest gepiekst. Wir haben nämlich auch immer noch ein ungedämmtes Dach. Da muss ich auch auf jeden Fall noch ran. Aber wo wir da jetzt schon sind, von ganz oben mal nach ganz unten. Ich habe da noch nie von gehört, eine Dämmung von der Kellerdecke.
Ja, naja, wir haben ja viele Häuser, die auch einen Keller haben.
Ja.
Ob nur Mehrfamilienhäuser oder Einfamilienhäuser. Und dann haben wir natürlich oft auch nach unten einen Kälteverlust. Mhm. Und so wie nach oben bei der obersten Geschossdecke lässt sich bei einer Kellerdecke natürlich auch nach unten ein Wärmeverlust vermeiden. Und auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, hängt ja natürlich auch mit den Leitungen im Keller oder auch der Zugänglichkeit. Nicht jeder Keller hat eine volle Stehhöhe, es kann auch ein Kriechkeller sein. Also entweder man kann auch hier von unten mit dem Material arbeiten oder auch zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich wollte eh mal renovieren, mach meinen Fußboden neu, neues Vinyl, Parkett, Laminat fließen, dann kann man natürlich auch von oben eine Dämmschicht unter den neuen Bodenbelag einbringen und damit natürlich auch Wärmeverlust und Sparmaßnahmen erreichen. Wichtig ist nur, dass man darauf achtet, wenn man zum Beispiel eine Fußbodenheizung hat und dann anfängt auf einmal aufdämmen zu wollen, dann verliert man ja wiederum die Wärmedurchdringung. Mhm. Also da sollte man sich dann auch gut beraten lassen, wenn man keinen Keller hat, eine Fußbodenheizung hat, ja, wie dämme ich denn jetzt eigentlich vielleicht auch da noch zusätzlich, wobei ohne Keller, sage ich gerade, spielt es ja da nicht so große Rolle. Mhm. Bloß Kriechkeller wäre eine Problematik.
Ja, nee, aber da, das ist interessant, weil genau das erschließt sich mir nämlich jetzt. Bei uns wurde nicht gesagt die Kellerdecke, aber wir haben eine innenliegende Garage. Also die Garage ist quasi
im Keller oder ins Haus integriert.
Ganz genau. Mhm. Die ist quasi unter unserem Schlafzimmer. Und da wurde uns nämlich auch gesagt, die Decke der Garage dämmen, damit es im Schlafzimmer nicht so kalt wird.
Ist im Prinzip ja ein Keller, hier sogar noch eine Garage.
Ja.
Da muss man ja dann auch noch ein bisschen auf Brandschutzbedingungen und andere Dinge vielleicht sogar noch achten.
Ja.
Macht definitiv Sinn für euch im Schlafzimmer, auch wenn das eigentlich mit einem relativ kühler Raum ist, wo man schläft. Mhm. Aber unter den jetzigen Gegebenheiten würde ich euch das auch empfehlen.
Mhm. Und wo wir jetzt auch jetzt nachgerüstet haben und was auch sinnig ist, was du auch empfehlen würdest, sind Erneuerung von Fenstern, ne? Und Sonnenschutz in dem,
in
dem Zuge auch noch.
Ja, also es ist so, dass das Gebäudeenergiegesetz, GEG genannt, gewisse Mindestanforderungen an Fensterrahmen und Verglasung stellen. Und auch hier sehe ich an der Praxis, dass ich fast bei 50% immer noch Fenster, End 70er, Anfang 80er. Die sind schon doppelt isolierverglast, natürlich nicht so stark. Sie sind dicht, weil die Gummis gepflegt wurden, aber sie entsprechen halt nicht mehr diesen Anforderungen. Und Fenstersysteme mit hochwertiger Doppelverglasung erreichen diese Vorgaben in der Regel. Und auch da kann man natürlich effizienter sein, energiesparender sein, wenn man vielleicht eine Dreifachverglasung macht oder optimierte Rahmensysteme, dass es halt nicht so zieht. Und man kann natürlich auch schauen, dass man vielleicht nur in Einzelmaßnahmen im Haus agiert und nicht gleich das gesamte Gebäude. Also auch da wäre die Empfehlung, mit einem Fensterbauer vielleicht mal einen Check zu machen, wo kann ich da noch was erreichen, was sinnvoll ist. Und zusätzlich auch hier wieder Sonnenschutz, Außenrollos, Markisen verbessern natürlich das Eindringen von Wärme im Sommer. Aber wenn man nachts das runter macht, bei kalten Temperaturen, ist das auch ein zusätzlicher Schutz noch, dass Wärmeverlust nachts von außen, von innen nach außen drängt.
Und du hattest es gerade schon angesprochen und das war auch was ich jetzt in der Praxis erlebt habe, nämlich, dass diese Zweifachverglasung aus den 70er, 80ern überhaupt nicht zu vergleichen ist mit der aktuellen Zweifachverglasung.
Richtig. Genau,
ne?
So ist
also,
es.
Also selbst Bestandshäuser, ältere Häuser, wie mein Haus zum Beispiel aus den 70ern, da ist es auch wunderbar, wenn man dann quasi nach nachrüstet beziehungsweise ja. saniert und dann die aktuellen Zweifachverglasungen nimmt. Bei uns wurde zum Beispiel gesagt, dreifach jetzt bei so einem alten Haus wie unseres, wäre dann eventuell problematisch wegen Schimmelbildung etc. Ne? Aber da sagtest du ja auch, muss man dann natürlich aufpassen und gucken, dass man sich da mit einem Fensterbauer auseinandersetzt. Der hat dann ja Ahnung und kann einen da wunderbar beraten, wie man es am besten macht. Ne?
Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade sagst, weil es gibt ja, wie wir am Anfang gehört haben, sehr viele Einzelmaßnahmen, um die Energieeffizienz zu verbessern. Und man sollte am Anfang gucken, was wären denn erstmal die kritischsten Themen. Mhm. Eine überalterte Heizungsanlage oder vielleicht Außeninnendämmung, Treppendämmung, Kellerdeckendämmung und so weiter und so fort. Weil die Fenster, hat mir auch ein Energieberater mal selbst gesagt, stellt, wenn man mal wirklich reinweg die Glasfläche im Verhältnis zur Gebäudefläche nimmt, eigentlich noch einen relativ geringen Anteil. Also das sind nicht zwingend die ersten Maßnahmen, die man vielleicht macht, wenn das Fenster natürlich ordentlich gewartet ist, die Gummis funktionieren und so weiter und so fort und auch die Isolierung rund um den Fensterrahmen alles in Ordnung ist, wäre das aus meiner Sicht nicht das Erste, was ich jetzt machen würde. Es ist ein Teilbereich, der unterstützend sein kann und deswegen ne, auch hier bitte erstmal tief durchatmen, nicht immer alles gleich machen müssen wollen, sondern das wirklich prüfen lassen, was Sinn macht.
Und prüfen könnte man auch zum Beispiel die Erneuerung von einer Lüftungsanlage. Was würde das denn bringen?
Ja, also Lüftungsanlagen grundsätzlich sind ja erstmal dafür da, dass man die Feuchtigkeit in den Räumen verringert, auch gegebenenfalls Geruchsbildung. Man hat ja auch oft innenliegende Bäder, je nach Baualter, jetzt selbst in den Neubauten gibt es wieder sehr viel innenliegende Bäder, aber die haben natürlich schon die automatischen B- und Entlüftungen, früher nicht. Es dient natürlich einer Vorbeugung von Schimmel. Gerade wenn wir jetzt so viel anfangen zu dämmen, haben wir natürlich auch wieder ganz andere Probleme, weil ich sage immer, die Häuser sind in einem Baujahr gebaut mit einem Standard, der dafür gesorgt hat, dass das ja auch funktioniert. Und wir versuchen jetzt mit einem hochmodernen Standard aus alten Häusern gefühlt neue zu machen, was eigentlich ist meine persönliche Meinung, gar nicht geht. Also wir können machen, was wir tun. Wir werden aus dem alten Haus nun mal kein neues machen können. Und wenn wir gewisse Dinge anfangen und Hohlschichten dicht machen, Fenster dicht machen, alles dicht machen, ja, wie soll denn das Gebäude, wie man früher gesagt hat, noch atmen? Ja. Und da muss man natürlich auch wieder prüfen, was kostet, ist sinnvoll, ist es in diesem Gebäude überhaupt umsetzbar? Hat man eine alte, kann man die durch neue Filtersysteme oder sonstiges vielleicht effizienter und besser gestalten oder wie gesagt wirklich tatsächlich eine überhaupt erstmal einbauen und bei modernen Anlagen wird natürlich sowas auch energieeffizient über Wärmerückgewinnung genutzt und. Aber wie gesagt, ich habe immer noch meine persönlichen Bedenken zu diesen ganzen Themen, weil viele alte Häuser ja gar nicht so zwingend die Voraussetzungen haben wie meins aus 1890. Das wird noch lustig.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Und wo wir bei lustig sind, ich habe dir die letzten Tage habe ich wirklich schon beinahe schlaflose Nächte gehabt. Die Heizung. Das ist wirklich was, das treibt jetzt ja aktuell ziemlich viele Leute um. Ne? Ja. Also Gasheizung, Ölheizungen, alle, die irgendwie sowas haben, die machen sich momentan Sorgen, was denn da kommt. Aber was ist denn dann so die Marschroute oder was bringt es da, was Neues zu machen?
Ja, also wir haben ja nach wie vor die Regelung, dass Anlagen, die älter als 30 Jahre sind, auch teilweise mit gewissen Übergangsregelungen bis zu 2 Jahren ausgetauscht werden müssen. Das ist ja im Prinzip eigentlich schon mehr oder weniger Gesetz. Jetzt ist ja die Frage, wie tauscht man vielleicht was aus, ne? Heizungsanlagen, die besonders viel Energie sparen sollen, sollen ja mit Solaranlagen unterstützender Warmwasseraufbereitung sein. Es sollen vielleicht Wärmepumpentechniken sein oder dass man Wärme, Erdwärme nutzt und. Politisch gesehen ist es natürlich gerade schwierig, weil eigentlich nur eine Richtung gefahren wird und das heißt im Moment Wärmepumpentechnik. Mhm. Ob das für jedes Haus sinnvoll ist, ob die Dämmmaßnahmen ausreichen, damit das überhaupt effizient ist, ob das weil die Nachfolgekosten werden oft überhaupt nicht berücksichtigt. Ne? Dass man sagt, eigentlich sollen solche Heizungen laufen am besten mit Fußbodenerwärmung. Ja, da muss ich aber den Haus teilweise komplett auseinanderreißen oder entmieten, um das erstmal herzustellen. Das heißt, die Heizung kostet mich 30, aber die Nachfolgekosten sind auch nochmal 30.000. Ja. Also da muss man wirklich schauen. Ich denke, dass in der grundsätzlichen Heizungserneuerung schon zu einer Energieeffizienz beiträgt, dass man auch politisch sollte das breiter aufgestellt sein, weil wenn sich jetzt wirklich nur auf eine Energiequelle eingeschossen wird, ne, was bedeutet denn das? Der Markt regelt den Preis. Irgendwann werden jetzt noch die Kosten für Wärmepumpentechnik, die ja eh schon exorbitant ist, noch viel mehr in die Höhe schießen, weil alle ja dann dann dieses eine Produkt nachfragen. Ja. Also ich glaube, da kann man im Moment gar nicht so abschließend das beurteilen oder ob es dann Biogas wird, trotzdem noch Gas, auch unterstützend, ob das dann Biomassekessel sind, die mit nachwachsenden Rohstoffen dann betrieben werden, wie Holzpellets, Hackschnitzel, Scheitholz oder. Also von daher, wir werden Strom brauchen für die Pumpen, Gas zu unterstützen, um vielleicht Spitzen abzudecken. Ich bin der Meinung, dass wir gerade mit einem Tempo unterwegs sind, was viel zu schnell ist, was viel zu viel Unsicherheit bedeutet, was auch vielleicht Menschen zu wirklich irgendwelchen Entschlüssen treibt, die gar nicht sinnvoll sind. Mhm. Und ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen Druck rausnehmen können.
Ja.
Oder die Politik vor allen Dingen.
Ja. Vor allen Dingen auch noch für die Handwerker, ne? Also ich habe im Moment, wir sind selber dann natürlich auch mit einer Ölheizung immer wieder auf der Suche oder versuchen irgendwie uns Rat zu holen, was soll man jetzt tun? Und die Handwerker sagen uns auch reihenweise, Entschuldigung, also wir kriegen gerade nichts mehr rein. Also wir sind Oberkante, Unterlippe einfach nur voll, ne?
Genau.
Wertsteigerung. Aber wie?
Würdest du denn sagen, wo wir jetzt gerade bei dem Thema Heizung sind, dass es eine Wertsteigerung sein könnte, dass es was bringen würde, eventuell sein bestehendes Haus jetzt noch irgendwie dahingehend zu sanieren, um dann auch einen besseren Preis zu erzielen auf dem Markt?
Also wir haben tatsächlich momentan die Gespräche mit Eigentümern und wir führen diese Diskussion. Und ich hatte gerade jetzt letzte Woche tatsächlich Kunden, die mich persönlich mal überrascht haben, weil wir diskutieren meistens im Moment darüber, dass die Preise immer noch sehr hoch sind, dass man nichts mehr tun will, dass das ja alles keinen Sinn macht, sowieso nicht, wohin geht die Richtung. Und ich hatte Kunden vor mir sitzen, die gesagt haben, okay, Frau Eppel, Sie haben jetzt den Wert ausgerechnet, wobei wir noch gar nicht wissen, kann der Markt das im Moment noch hergeben. Wenn ich jetzt was tue, würde mir das tatsächlich noch helfen. Und habe ich gesagt, wow. Ich sage, ja, Ihre Heizungsanlage ist knapp vor 30. Wenn Sie jetzt sagen wollen, ich will den Kunden helfen und sagen, komm, du kriegst erstmal 15 Jahre wieder ein bisschen Bestandsschutz rein, wir machen das dieses Jahr noch und Sie investieren die 6.000, 7.000 Euro, er hatte schon ein Angebot sich eingeholt, dann habe ich ihm klar gesagt, Sie werden die nicht wiederbekommen. Aber es wird den Kaufpreis definitiv stützen, weil der Kunde sagt, Mensch, super, die ist jetzt dieses Jahr noch reingekommen bei der ganzen politischen Diskussion, dann bin ich ja erstmal die nächsten Jahre safe.
Ja.
Zusätzlich hatte er dann noch vorgeschlagen, das hat jetzt nichts zwingend mit Energie zu tun, aber die Fassade zu streichen und zu machen, also egal, was man tut, man bekommt nicht zwingend dadurch im Moment mehr, aber es stützt noch die immer doch sehr hohen Kaufpreisvorstellungen, weil wir sind doch noch an einem Markt, wo zwar schon die Preise sinken, aber immer noch deutlich höher sind, als sie im Verhältnis zum Zins eigentlich sein dürfen. Und von daher ist eigentlich, wenn man mit kleineren Maßnahmen noch was erreichen kann, natürlich jetzt nicht 50.000 Wärmepumpentechnik. Das würde ich jetzt keinem Verkäufer aktuell empfehlen, weil das kriegt man wirklich nicht wieder. Aber vielleicht noch eine Gastherme austauschen oder eine Dämmmaßnahme durchführen, eine Geschossdecke dämmen zum Beispiel, wie wir gerade schon besprochen haben. Ja. Das sind so Dinge, mit der man vielleicht mit 5.000 bis 10.000 Euro, aber einen Wertverlust vielleicht von 50.000, 60.000 durch Preis des Diskussion vermeiden kann.
Also wenn wir zum nächsten kommen, eine Photovoltaikanlage aufs Dach tun, um da den Wert zu stützen, wäre dann eine Nummer zu hoch gegriffen. Ne? Aber
ich
trotzdem.
Ich denke auch, Photovoltaikanlagen, ne? Das ist ja ein Thema definitiv noch. Das macht sehr viel Sinn momentan. Solartermini, das sind ja die ganz aktuellen Themen. Man könnte aber eine Kleinigkeit machen, die auch wieder nicht viel kostet, aber im Verkauf ganz cool wäre. Und zwar gibt es die sogenannten Balkonkraftwerke. Das heißt, das sind kleine Solaranlagen, die reinweg über eine, man braucht nur eine Steckdose.
Ja.
Und wer zum Beispiel im Garten ein Holzhaus hat, was total toll in der Sonne steht, kann ja über seinen Energieversorger mal anfragen, kostet im Schnitt so 1.600 bis 2.000 Euro inklusive Installation, hat zwei kleine Platten bis maximal 600 kW, nicht voll, wird eingespeist, würde aber zum Beispiel vielleicht die Gartenbeleuchtung unterstützen, würde vielleicht die Waschmaschine am Tag noch unterstützen oder wäre vielleicht sogar eine kleine Toilette oder irgendwelche Stromversorger im Gartenhaus hat. Das ist auch wieder ein Plus, wo man sagt, hey, wir haben ein Balkonkraftwerk bei uns im Garten, unterstützt schon wieder kleine Dinge. Alles positive Dinge, die jetzt im Verkauf den Wert stützen. Nicht das Nonplusultra bei 65% und so weiter. Man kennt die Werte, die man jetzt hört, die man haben sollte in den nächsten Jahren. Aber wieder ein kleines Richtung, um verkaufsfördernd unterwegs zu sein.
Wir haben ja jetzt über einige Maßnahmen gesprochen und was würdest du denn da raten? Das ist ja natürlich wahnsinnig viel für einen Laien. Wie würdest du denn raten, damit umzugehen?
Ja, also wir haben ja jetzt wirklich viele Energieeffizienzmaßnahmen besprochen und da kann man ja wirklich schnell den Überblick verlieren, haben wir ja gerade schon festgestellt, was macht wo Sinn. Und deswegen denke ich, dass eine sorgfältige Planung, eine fachgerechte Baubekleidung unheimlich wichtig ist, um den gewünschten energetischen Standard je nach Gebäudealter zu erreichen. Und dafür gibt es natürlich qualifizierte Energieeffizienzexpertinnen und Experten, die natürlich eine Detailplanung durchführen und sich natürlich zum Beispiel um die Belüftung des Gebäudes kümmern oder was dient auch der Reduzierung von Wärmebrücken und stellen natürlich zusätzlich die Qualität der ausgeführten Arbeiten im Zweifel auch sicher, weil man sie zur Baubegleitung dann auch mit heranzieht. Also meine Empfehlung ist, holt euch die Profis ins Haus, lasst euch beraten im Verkauf durch uns Makler. Wir haben wieder die anderen richtigen Profis an der Hand, die wir zur Verfügung stellen können und ich denke, dann ist man auf einem guten Weg.
Das ist ein wunderbares Schlusswort und ich hoffe natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir euch da so ein paar interessante Einblicke geben konnten, eventuell ein paar Denkanstöße für euren Hauskauf, Hausverkauf etc. Und ich danke dir, Kerstin. Und dann klickt natürlich auf den Abonnieren-Button und dann seid ihr immer dabei, wenn es eine neue Folge gibt der Wertsteigerin. Bis dann, tschüss.
Bis dann, tschüss, Jenny.
Individualität, Menschlichkeit, Herz. Egal ob Häuserpräsentationen, Exposé-Gestaltung oder Wertsteigerung. Kerstin Elpel ist Maklerin für Mensch und Immobilie. Als Netzwerkerin und Geschäftsfrau vereint sie Menschen und zeigt die wahren Werte eines Zuhauses. Die Wertsteigerin, der Podcast mit Kerstin Elpel. Für die Branche, für dich.